Willkommen zu Wo wir klauen, dem Podcast für den Ideenklau. Heute sind wir live zum Thema Bars, Kneipen und Tavernen und wir sind nicht alleine heute, wir haben eine Gästin. Sandra, möchtest du dich selber direkt vorstellen?
Ja, gerne. Ich bin Sandra, auch überall online unter Tentacle Duck oder manchmal Tentacosaurus bekannt. Ich bin Spielkind, Podcast-Hörerin und auch frisch Spieldesignerin. Und jetzt wird es mir gerade super peinlich, mehr über mich zu reden. Und ich gebe gerne wieder ab an meine wunderbaren GastgeberInnen.
Wundervoll. Piet, wer bist du? Was machst du? Was willst du hier?
Hallo, ich bin Piet und ich freue mich sehr, dass wir heute für Bars, Tavernen und Kneipen aller Art klauen. Aber auch, wir haben uns schon darauf geeinigt, dass wir sehr gastro-offen sind. Für alle, die jetzt ein bisschen verwirrt sind, ich habe vergessen, die Stream-Info vorab zu aktualisieren. Also wundert euch nicht, dass das jetzt verkehrt da stand. Ich aktualisiere es, as we speak. Wir klauen ja heute für Tavernen, Bars und Kneipen und allerhand gute, gemütliche und gute Orte, wo man ein Getränk oder fünf zu sich nehmen kann. So haben wir es, glaube ich, geframed.
Definitiv.
Ja, freue mich vor allen Dingen, ich freue mich auch natürlich, Natschi hier mal wieder für einen Raufzug gewinnen zu können. Aber ich freue mich natürlich sehr, dass Sandra heute da ist. Es hat einen Grund, dass Sandra da ist, nämlich nicht nur, weil sie sich besonders gut mit Kneipen und Bars auskennt, sondern weil sie Co-Designerin von Viva la Queer Bar ist, einem Rollenspiel, in dem es um eine Queer Bar geht. Und wenn ihr mehr zu diesem Rollenspiel wissen wollt oder wissen wollt, wo ihr das unterstützen könnt im Crowdfunding, dann gebt ihr im Chat einfach Viva ein. Das werden wir zwischendurch auch tun.
Dieses coole, kleine, queere Spiel ist heute themengebend gewesen und wir haben uns sehr gefreut, dass Rerik Curious Cat auf uns zukam und gesagt hat, Idee? Und wir so, ja gerne, weil ich weiß nicht, wie lange wir sonst gebraucht hätten. Ich glaube, steht das irgendwo auf unserer Liste? Ich weiß nicht, aber ich finde es großartig und wichtig und es ist, ne, eben.
Also es stand noch nicht auf der Liste, aber es hat sich
ja, vor allem mit anderen Dingen, also wie das manchmal so ist mit dem Leben, wie wir nachher ein Pattern erkennen, was vorher nicht da war. Haben wir ja auch Stewpot gespielt, was ja auch quasi um ein Kneipe, Taverne, Gasthaus geht. Insofern geht alles Hand in Hand heute. Was?
Genau, und ja. Zusätzlich ja. Noch unser Video von gestern, das wir ja gestern rausgebracht haben, hat auch noch mit Tavernen zu tun. Also wir haben den Februar der Tavernenmonat.
Wo willst du auch hin bei dem Wetter?
Perfekt. Ja, erstens das, zweitens nach Silvester irgendwie den Monat Januar damit verbringt, keinen Alkohol zu trinken, dann kann man den Februar auch mal damit verbringen, nur noch über Tavernen und Bars zu reden.
Fair enough.
Finde ich vollkommen legitim. Für alle Leute, die jetzt zuschauen, gerade live sind, wir werden heute ein bisschen länger klauen, warum auch nicht. Und wir werden dann einen ausgiebigen Community-Raubzug ans Ende hängen. Für alle Leute, die im Podcast dabei sind, macht euch auf etwa 90 Minuten Kneipen- und Tavernenspaß gefasst. Habt ihr denn frische Beute, Natschi?
Ich habe so viel frische Beute. Lass mich mal überlegen. Okay, ich guck mal hier auf meine Sachen. Okay, ich fange an mit, meine frische Beute ist der Dice Course von letzten Donnerstag. Unter anderem mit Lena Richter, den wir euch verlinken werden. Die Lena hat auch, das halte ich jetzt für die Menschen mit, die live dabei sind in die Kamera, eine Novelle rausgebracht und war zu progressivem Storytelling beim Dice Course. Das war ein ganz wunderschöner Talk. Kann ich euch sehr empfehlen. Und ich mache einfach mal mit Büchern direkt weiter, um das rauszukriegen. Was ich sonst gelesen habe, was schon länger hier liegt und ich jetzt endlich angefangen habe, ist, ich habe lustigerweise die englische Version, weil die Autorin, ich das gekauft habe. Das heißt Rethinking Gender und ist von Louis Leutner. Ich hoffe, ich sage das jetzt ordentlich. Aber eigentlich ist es ein deutsches Buch namens Genderkram. Ah. Das verlinke ich euch auch von einem sehr coolen kleinen Shop, Transfabel in den Shownotes. Und das ist halt einfach eine sehr, sehr, ich mag den Artstil von Louis, ganz tolle Karten mit tollen Messages, ist großartig. Moment, lass mich, das habe ich natürlich vergessen, Instagram und alles wird unten sein. Ich habe leider gerade aktiv vergessen, wie der Account heißt, wie das so ist. Aber ganz große Message, ganz toll, und wie gesagt, sehr, sehr schön einfach erklärt, was das alles so ist, was sehr, sehr gut anfängt und eben von einer nicht-binären Person selber gemacht ist, mit sehr viel Liebe. Mein Lieblingszitat jetzt hier auf Englisch, weil wie gesagt, ich das kaufte aber, als die englische Version rauskam, die deutsche gibt's schon länger. Statt darüber sich zu streiten, was richtig ist, würde ich gerne fragen, was können wir voneinander lernen? Und das ist so ein bisschen der Ansatz, der quasi in diesem ganzen Buch drinsteckt. Das ist abgesehen mit den tollen, man lernt was über Geschichte, man lernt was über Identitäten anderer Menschen, wie die sein könnten. Und lässt Raum für mehr. Und es ist so eine wunderschöne Kunst mit drin überall. Und ich liebe vor allem Porträts ja von echten Menschen, die ja natürlich auch gesagt haben, das ist okay für sie, dass sie da drin sind. Da sind nämlich auch ganz viele lebende Menschen drin, die gerade jetzt Aktivismus betreiben. Insofern, großartiges Buch und macht echt Spaß. Also, hands down, wundervoll.
Großartig, cool. Die Links hast du ja gerade schon versprochen, die packen wir auch alle in die Podcast-Shownotes und wie immer auch mit allen Möglichkeiten, wie man dazu kommt, dieses schöne Werk auch zu besitzen. Sehr, sehr cool. Sandra, hast du auch ein bisschen frische Beute für uns mit dabei? Was begeistert dich gerade?
Ja, habe ich. Ganz viele Podcasts, aus denen ich mal einfach einige wenige rausgepickt habe. Einmal habe ich es im Laufe der letzten Woche geschafft, bei dem wunderbaren Actual Play Skyjacks Campaign vom One-Shot-Podcast auf dem neuesten Stand zu sein. Also ich habe jetzt in dieser Woche die aktuelle Folge gehört.
Ich auch noch nicht.
Das habe ich noch nie geschafft. Das heißt auch nicht, dass ich auf diesem Level bleiben werde. Da kommen immer wieder andere Dinge dazwischen. Aber das ist wirklich ein so schöner Podcast, die neben der wirklich spannenden, lustigen Handlung auch sehr viel dahinter die Kulissen schauen lassen. Da gibt es auch immer wieder nach jedem Arc, den die haben, so einen schönen schönen Blick darauf, wie das dazu gekommen ist, welche Entscheidungen gefällt wurden. Und im Moment sind sie in einem Wald. Mehr möchte ich dazu nicht verraten, für die Leute, die noch nicht so weit sind, da nicht zu spoilen. Aber das lohnt sich auf jeden Fall. Dann die anderen Podcasts, die ich so höre, sind mehr nicht storybasiert, sondern zum Beispiel höre ich von Jasmin Lörchner Her Story. Sie hat jetzt im Februar einen Sonderausgaben zum Black History Month gemacht und die macht halt Frauengeschichten und ich höre sie immer sehr gerne und nehme sie dann auch immer als Anregung, je nachdem, wie weit es in die Geschichte zurückgeht, für Dinge, die man dann auch so auch da klauen kann. So, jetzt entscheide ich mich noch zwischen zwei Sachen. Ja. Ich habe noch ein Minispiel gespielt. Ich spiele sonst überhaupt nicht irgendwie, also als im Sinne von Videogames, online oder sonst irgendwas. Und da gibt es aber eins, das habe ich mir heruntergeladen, das heißt Family, a Detective Game of Musical Genealogy. Entschuldigung, ich habe Zahnprobleme und kann deswegen meine Zunge nicht überall dahin legen, wo ich sie hin möchte. Das ist ein Spiel, wo man herausfinden muss, wie Leute aus einer fiktiven Musikszene im London der 90er, frühen 2000er zusammenhängen. Wer hat man mal in welcher Band mit wem gespielt? Haben die da die Drum gespielt oder gesungen? Und mit wem waren sie danach zusammen? Mit wem waren sie gleichzeitig in einem Side-Projekt? Und das ist super kurz, super klein.
Das ist aber ein Videospiel. Ja. Das klingt für mich auch wie ein perfekter Blaupause für ein Rollenspiel.
Das ist so ein kleines, so ein kleines Ermittlungsspiel, sehr textbasiert, aber man hört auch ein bisschen was. Also sehr, die Story ist ganz anders, aber dieses Geheimnis der Obra Dinn, genau. Wo man so ein Schiffs, Schiffshorror aufklären musste, cool. Und so ähnlich funktioniert das auch. Also immer, wenn man eine bestimmte Anzahl von Leuten zugeordnet hat, werden die wieder bestätigt. Aber es ist nur sehr viel kürzer und kompakter.
Mega, voll spannend. Ja.
Meine frische Beute ist so überhaupt nicht frisch, weil sie uralt ist.
Hallo?
ich habe es ja vor kurzem irgendwie...
Für dich frisch.
Für mich so. Frisch, ja. Letztes Jahr habe ich auch schon drüber gesprochen. Da habe ich ja mit Agi zusammen in 80 Tagen um die Welt gehört. Und dann haben wir uns irgendwie angeguckt, gibt es noch irgendwie coole Klassiker, die wir nie gelesen, gehört, wie auch immer haben. Und jetzt haben wir angefangen, das Hörbuch Alexandre Dumas' Die drei Musketiere.
Wow. Hören.
Und das ist ja so das Gegenteil von Viva la Cuiaba, gefühlt. Finde ich. Es ist so, so weirde Männlichkeit. Also zumindest auf den ersten Blick. Und dann ist es aber so wholesome, erschreckenderweise, weil das ist ja die ganze Zeit eigentlich, sind ja so ein bisschen so Burschis, im weitesten Sinne so. Weil die sind die ganze Zeit nur Ehre. Ich schlage mich mit ihnen, schlagen sie sich auch mit mir? Oh nein, oh, ich habe keine Zeit. Lassen Sie uns das in 2 Stunden tun. Und das ist die ganze Zeit. Alles, es passiert nichts anderes, als Leute solche Dialoge sagen zu hören. Aber es ist auf eine sehr, also ich finde es super lustig. Vielleicht auch Absicht, ich weiß es nicht, ob das Absicht war damals. Also das ist ja viel später erst geschrieben worden, als diese Zeit war. Aber ich finde es zum Teil wirklich, alles daran ist einfach entweder sehr, sehr unabsichtlich oder halt absichtlich komisch, weil der Hauptcharakter ist halt einfach so ein 19-jähriges überhebliches Arschloch, der sich einfach mit allen prügeln will, und er hat halt keine Ahnung von nix in der Welt. Und dann... Ja, also ich kannte den Plot halt nur so aus den Serien und Filmen und halt auch nur so bisschen. Und jetzt habe ich halt irgendwie eine ganz andere Appreciation dafür, wie dieser Plot aufgebaut ist, weil er kommt ja dann irgendwie zu den Musketieren, also wo die sozusagen stationiert sind oder wo die ausgebildet sind, wie auch immer. Ich habe auch noch nicht ganz verstanden, was die eigentlich tun. Ist auch also wirklich unwichtig. So. Aber er schafft es dann halt innerhalb von einer Stunde oder nee, von 15 Minuten schafft er es halt, die drei Musketiere, die er vorher irgendwie kennengelernt hat, alle drei so weit anzupinkeln, dass die alle mit ihm ein Duell machen wollen, um ihn umzubringen. Und das ist halt einfach, wie das passiert und so diese ganze Konstruktion, das ist alles so, es ist von der Sprache her überhaupt nicht irgendwie zugänglich, weil es ist sehr schwülstig geschrieben ist, aber ich amüsiere mich immer sehr. Agi ist noch nicht so überzeugt.
Es ist übrigens total zeitig, weil sie machen doch jetzt eine neue Serie, habe ich neulich rausgefunden.
Ach, tun sie?
Oder einen Film, eins von beiden. Auf jeden Fall soll es eine Neuauflage geben mit, glaube ich, einem schwarzen Hauptcharakter. Was ich auch sehr cool finde, weil, Fun Fact, den nicht viele Leute wissen, ich auch lange Zeit nicht, Dümmer war ja auch ein schwarzer Mann. Insofern.
Spannend.
Yeah. Dementsprechend... sollte das mal die ganzen Menschen, die natürlich jetzt gleich wieder rummeckern, dass der D'Artagnan doch einfach eine
Ja, aber
Ruhe auf den billigen Plätzen.
Ich find's
wie Gottermensch.
Ja, genau. Nee, ich finde es aber auch gerade für solche Adaptionen oder für moderne Adaptionen bietet sich das auch voll an, weil es ist einfach so eine. Ich hoffe.
Dieses Pseudo-Swashbuckling, genau. Aber ohne.
Ja.
Ne? Also dieses Gehabe einfach.
Ja,
come
ja,
on.
Genau. Und
das
es ist
kannst
auch,
du doch.
Es ist auch viel so, es ist ja viel so auch Männlichkeit. Aber halt auch irgendwie so sehr weird. Und es gibt diesen wunderschönen Satz, den irgendwie Athos dann zu D'Artagnan sagt. Und Athos ist halt, glaube ich, verletzt. Und er rennt ihm in seine verletzte Schulter rein, also D'Artagnan. Und deswegen sagt halt dann Athos, wie, und du sagst nur Entschuldigung? Das reicht mir nicht. Ich töte dich. Komm um 12 wieder. Und das, was ich halt...
Also ich töte dich, aber erst um 12.
Ja, erst um 12. Und lass uns vorher ein bisschen diskutieren. Und überhaupt, ich bringe dir noch ein paar Manieren bei, bevor ich dich umbringe. Ja. Aber es
was
ist halt,
ja nicht Perlen vor die Säue ist, wenn ich total sicher bin, dass ich dich fucking umbringe.
Er sagt auch so, ich bin zwar verletzt, und dadurch, dass ich verletzt bin, aber weil du halt eben noch ein Kind bist, im Grunde, nehme ich meine linke Hand, obwohl die verletzt ist. Oh, weil alles Gott. Andere wäre nicht fair, dann würden alle mich einen Kinderfresser nennen.
Ich glaube, ich könnte mir das nicht. Das ist ja auch ein bisschen so ein Chonky-Book, ja, sag ich gerne. Chonky.
Ist es? Oh Gott.
Oder ist das nicht relativ? Ist das nicht ein bisschen. Ich habe das Gefühl, vielleicht, ja, wie viele Stunden sitzt denn, sag ich mal so? Gefühlt ist es Chonky. Ich weiß nicht, vielleicht verwechsel ich es auch gerade mit Victor Hugo, wo man ja auch quasi Leute mit niederknüppeln kann. Aber ich glaube, das wäre mir zu lang. Leider.
Ja.
Also ich glaube, ich könnte das nur in kurzen... Insofern,
oh Gott,
aber die,
ja, fast 800
ja?
Seiten.
Ich sag doch, das ist so ein... Insofern wahrscheinlich ein Drittel vielleicht, aber ich glaube, 800 Seiten kann ich mir das...
Ja, das Erzähltempo ist auch... Also es macht auch Sinn, dass es 800 Seiten hat, weil es hintet immer so auf 15 Plotlines und wir sind noch nicht mal über... Er ist irgendwie noch am in jedes Fettnäpfchen treten. Also da passiert nicht viel gerade. Naja, aber es amüsiert mich gerade und ich weiß nicht, ob ich es komplett durchhören werde, aber es macht mir Spaß. Und ich habe auch direkt, ohne dass ich es geplant habe, eine Überleitung, die ich daraus ziehen kann. Es beginnt mehr oder weniger in einer Kneipe oder in einer Gaststätte, ja. In einer Taverne. Und das ist eine wunderbare Situation, weil er, also D'Artagnan kommt an dieser Taverne an und möchte eigentlich nur weiter. So. Und er hat halt irgendwie so ein hässliches, altes, gelbes Pferd. Und es wird sehr viel Wert drauf gelegt, dass auch wirklich alle verstanden haben, dass dieses Pferd ist gelb. Ja. Und das ist nicht normal. Das ist komisch und peinlich.
Ein Mann und sein Pferd, I guess.
Gelbes Pferd. Und dann kommt er da an und steigt von seinem gelben Pferd und dann irgendwie steht so ein Edelmann am Eingang der Taverne. Und er sagt so, haha, sie haben aber ein gelbes Pferd. Und drumherum sind so ein paar Leute machen, ha, guter Spruch.
Gelbes Pferd,
hast du gesehen, kennst du? So, das ist so die Baseline, ne? Und dann sagt D'Artagnan, sie Schelm, sie Arger, ziehen sie ihren Degen, ich werde ihnen das Leben aushauchen. Und das ist so die Anfangsszene. Und das, was passiert ist, dass dann alle Leute, die da sitzen, holen sich so Bretter und Töpfe und sowas und verprügeln ihn einfach.
Okay.
Und dann ist der Wirt hält ganz große Stücke auf den Edelmann und deswegen hat er dazu aufgerufen, hey, aber sowas machen wir hier nicht. Und der gute Edelmann, der ist ein geschätzter Kunde, ja. Und dann pflegt er quasi den K.O. gegangenen D'Artagnan erstmal, damit der nicht stirbt, so. Also die verbinden ihn und dann packen sie ihn hoch. Dann wird D'Artagnan kommt wieder zu sich und der Edelmann ist abgehauen, hat die Zeche geprellt.
So ist es mit diesem
Edelmann. Und auf einmal ist der Wirt gar kein Fan mehr von dem Typen. Und es ist einfach, da kommt so viel schöne, so viele Tropes kommen da zusammen, obwohl das irgendwie von 1848 ist oder so.
Ja, du meinst, was meinst du, wo die herkommen ist,
ja,
dieses Ding?
Genau, aber das hat...
There
also,
you go.
Also so wie ich es gerade beschreibe.
Zeche prellen, wie der Edelmann.
Genau, wie der Edelmann.
Der eine.
Der Edelmann, dem für den ja sich die komplette Belegschaft plus die Stammgäste geprügelt haben, weil der hat ja keinen Finger gerührt. So, der prellt dann die Zeche. Und das finde ich einfach so ein schönes Bild, um nochmal aufzumachen für heute, was wir eigentlich machen wollen. Wir klauen ja für Bars, Tavernen, Kneipen und Cafés. Und ich finde, es ist einfach so, ja, da ist einfach so ein schöner Erzählraum, um genau sowas halt eben zu vermitteln. Man findet sich darin wieder. Man hat auf jeden Fall schon mal, vielleicht nicht unbedingt selber die Zeche geprägt, aber hat es auf jeden Fall schon mal mitbekommen, wie vielleicht irgendwie eine Kellnerin irgendwie rausgerannt ist, wütend, weil irgendwer den Deckel nicht bezahlt hat und so. Und ich würde gerne mit so einer kleinen Metadiskussion einsteigen, nämlich, wie wir es ja mittlerweile etabliert haben, dem Trope Talk. Und ja, ich habe es jetzt gerade schon.
Graphics hier.
Genau, ich muss noch den nächsten Jingle dafür basteln. Trope Talk.
Oh Gott.
Was ist denn euer liebster Trope? Also ich habe jetzt gerade schon geprägte Zeche genannt, aber was ist denn so, was verbindet ihr mit diesen Orten, die gerade für Rollenspiel, aber auch für Fiktion insgesamt, was machen diese Orte anders und was macht diese Orte besonders? Und welche Tropes sind besonders deliziös?
Ich glaube, etwas, was mir sehr gefällt an solchen Orten, ist, dass sie die Chance zur Spionage und zum Beobachten bieten. Also, dass man sich dort aufhalten kann, ohne dass man gleich Verdacht erregt, wenn man sich in der Nähe vom Opfer aufhält. Mhm. Das ist, ich kann halt am Nebentisch oder zwei Tische weiter sitzen und essen und trinken. Und dabei ganz unauffällig die anderen, die dort in dem Raum sind und wahrscheinlich ganz speziell einen anderen Tisch beobachten.
Ich liebe.
Das ist etwas, ich glaube, bei meiner Beute habe ich es nicht mit dabei, aber...
Hast du? Wunderbar.
Doch, natürlich, nice. Natürlich. Ich habe eine Beute nice. Dabei, die das
ich
auch
nicht,
mit hat.
Ich weiß nicht, ob ich da eine Beute habe, aber ich habe auf jeden Fall, mein erster Gedanke geht ein bisschen... mehr wholesome, I guess. Aber ich bin ja großer Fan des und oute mich als olle Fanfiction-Leserin und hier das Coffeeshop AU bin ich großer Fan von. Ich mag es immer ganz gerne, weil ich diesen ich mag die Idee immer, wenn du, keine Ahnung, Charaktere aus einem sehr politisch intrigelastigen Fantasy Ding in ein anderes sehr viel, naja, gediegeneres, langsameres, sehr, wie sagt man so schön, Low-Stakes Universum packst und wie sich dann vielleicht gewisse Bande, die da sind oder nicht da sind oder so, wie man das so tradiert. Also ich mag diese Transferleistung sehr gerne. Und an sich finde ich sonst in Coffeeshops, wie ja auch viele kleine Läden auch ja, und damit meine ich gar nicht mehr, dass es ein kleiner Laden sein muss, im Sinne von, es darf kein Chain-Store sein, es darf kein Franchise-Unternehmen oder so, sondern es sind ja trotzdem in deinem lokalen Starbucks, wenn du nicht gerade auf dem, keine Ahnung, Berliner Bahnhof bist oder was vielleicht oder so, dem einen, ihr wisst ja, nein, aber auf einem sehr großen Ort oder sowas in der Art, nicht mitten in Tokio bist, aber in der 5 Leute vielleicht oder 10 oder was, ja, und diesen Mikrokosmos, das finde ich irgendwie immer sehr, sehr lustig. Zusammen mit Drinknamen. Also ich bin großer Fan von, wie kriege ich jetzt mein Fantasy-Universum hier in diesen Drinknamen rein? Oder sowas in der Art. Also das mag ich auch immer sehr gerne. Also dann gehen sie halt aufs Magie-College statt irgendwie, ne? Keine Ahnung. Und dann ist der Herbalist ist jetzt irgendwie... hat einen Pflanzenshop oder was. Also diese Transferleistung plus Mikrokosmos dann meet cute, beziehungsweise meet annoying person that you hate oder sowas. Der Bade ist der Typ, der immer die Open Mic Night belagert. Ja, oder sowas. Solche Sachen mag ich gerne.
Ja, cool.
Das ist lustig.
Ich habe gerade in den Chat geguckt, und eigentlich machen wir das ja eher am Ende immer, aber ich finde es zu schön, um es nicht zu nennen. Captain Toast hatte geschrieben, wird in die mit einem dreckigen Lappen einen Becher putzt, ist so ein Trope, das auf jeden Fall sehr, sehr gut immer funktioniert, auch immer nochmal, um uns zu unterstreichen. Dies ist eine heruntergekommene Spelunke. So.
Siehst du an diesem schwarzen Fleck, mit dem ich...
Ja, genau. Ja? Du siehst diesen Lappen, mit dem ich erstmal den Boden aufgewischt habe und dann dein Glas.
Oh Gott.
Und Farbenschock hat geschrieben, wenn man so herausfindet, dass Wirt in Kopf der Untergrundwiderstandsorganisation ist und ein Zuflucht gewährt. Ist auch ein Klassiker und finde ich auch, nutzt sich auch nicht ab.
Nee, gar nicht. Es hat ja auch, um auf Sandras Spionage zurückzukommen quasi, ne, das ist ja auch immer so dieses, solche Orte, ob es jetzt ein Café, eine Bar, ein anderer Ort der kulinarischen Begegnung ist, finde ich, es wird ja gesprochen meistens. Die Leute sprechen ja beim Essen und ne, das ist halt ernsthaft einfach ein guter Ort, um Informationen zu sammeln und wie du schon sagtest, ne, Leute zu beobachten. Gibt's noch weitere? Was sind deine? Du hast noch keine genannt, Pete, oder?
Ja, also bei mir ist es so, ich habe als Vorbereitung so ein bisschen einfach grundsätzlich ein bisschen recherchiert. So. Und dann bin ich auf einen Artikel gestoßen, der ist von Book Riot. Der kommt natürlich in die Podcast Shownotes nochmal mit rein. Der heißt Why We Drink in Medieval Fantasy von R. Nassau. Und da wird das so ein bisschen aufgedröselt, so ein bisschen historisch nochmal so in Kontext gesetzt, woher das eigentlich kommt und woher diese auch die Tropes kommen zum Teil. Aber jetzt nicht so der Deep Dive. Aber ich fand es zum Einstieg irgendwie ganz, ganz interessant, weil halt viele Dinge, die wir irgendwie mit Fantasy verbinden, immer mal wieder so Bezüge dazu haben. Also gerade wenn es so, also die auch so die griechischen Mythen, ne, das ist halt, da fängt das eigentlich schon an mit, es vergeht irgendwie kein Mythos oder keine Geschichte, ohne dass ordentlich Ambrosia, Nektar und oder Wein gebechert wird. Aber im Mittelalter ist es nochmal so viel stärker geworden, weil die Leute einfach kein sauberes Trinkwasser hatten. Und in alles immer Alkohol reingeschippert haben. Und was ich halt direkt gedacht habe, ist so, was eigentlich cool ist an Tavernen und Pubs und Bars und Kneipen und sowas, ist, dass sie so neutrale und sichere Orte waren. Also man konnte sich dort treffen und man durch die öffentliche Situation war es geschützt genug, aber es war auch privat genug, um zu schemen und zu planen, und dann hat man vielleicht hier und da mal noch in Codewörtern oder gesprochen, aber es war nicht so, dass man irgendwie Gefahr lief, oh, wir treffen den das erste Mal dort oder wir treffen diese Organisation das erste Mal dort. Die werden uns aber nichts tun in so einem belebten Raum. So, ne? Also das ist so irgendwie das eine. Und mein liebster Trope ist, den ich auch immer wieder einbaue, ist, der Backroom oder Keller, der viel größer ist als die eigentliche Kneipe selber. Also das mag ich halt, also mache ich einfach auch, das ist so ein Pete-Trope. Also in meinen Kampagnen kommt das immer vor, dass so eine kleine Kneipe, irgendwie so eine Eckbar, und dann geht man in den Keller und darunter ist einfach so ein riesiger Dance-Club, so der auf 3 Stockwerken oder sowas.
Nice.
Also das finde ich immer cool, wenn halt Dinge von außen anders wirken, als sie dann in Wahrheit sind. Das hat eh schon sowas Magisches.
TARDIS-Phänomen, ja.
Genau, ja, ja. Und das hat was Magisches, ohne dass man es explizit magisch machen muss, weil kann man auch einfach irgendwie anders erklären mit interessanter Architektur oder so. Ja, also das macht mir immer sehr viel Spaß.
Und wir kennen das ja auch. Also das ist ja gar nicht unbedingt, ne? Das ist ja auch so eine echt Real-Life-Magie, wenn du irgendwo denkst, oder es ist das hutzeligste Haus irgendwie ever, aber irgendein cleverer Architekt hat es halt irgendwie doch so gebaut, dass es echt überraschend viel Platz gibt.
Ja, exakt.
Finde ich gut.
Ich habe das sogar schon mal, mir fällt es gerade, ich war letztens nämlich in so einem Burger, ich glaube, die hatten auch so Bierbar, also so sehr klein.
Burger, Bierbar.
Ja, irgendwie so. Also die hatten halt so eine Theke, aber du konntest auch, also vor allen Dingen konntest du auch Burger essen. Ich glaube, in Kiel war das. Muss nochmal, kommt in die Shownotes. Und dann gehst du so um die Ecke und dann ist das so, bevor du zu den Badezimmern kommst, ist so ein Wohnzimmer einfach. Also wirklich ein Wohnzimmer. Und ich weiß nicht, ob da Leute, also weil das da auch als Wohnbereich genutzt wird, Aber das ist einfach so ein riesiges Wohnzimmer mit auch Couch und so. Und dann geht's dann ein bisschen weiter, geht's dann zu den Toiletten und Waschräumen. Und ich dachte so, okay, cool. Du hast vorne Sitze so super zusammengeengt, also vier Tischen. Und dann hinten ist einfach so ein leeres Wohnzimmer mit so Couch. Aber es sah gemütlich aus. Aber ich habe keine Ahnung, ob das einfach der Pausenraum für die Belegschaft ist. So. Aber fand ich irgendwie cool. Ja.
Nice. Hast du noch einen Trope, Sandra?
Trope nicht, aber echte Erlebnisse, wo du das gerade mit dem Wohnzimmer gesagt hast. Ich kann mich an meine Zeit in Marburg erinnern und da gab es dann auch so, das hieß der Fratzkeller, keine Ahnung, ob es den noch gibt. Und man da drüber war eine andere Kneipe und man hatte dann das Gefühl, man ging in den Keller, man ging auch in den Keller. Da es aber in der Oberstadt war, kam man dann in Räume, die trotzdem Fenster nach draußen hatten, ja, weil die am Hang einfach etwas weiter unten waren. Und nice. Das war auch ein sehr interessantes Raumerlebnis, cool, ja, was Keller man da dann haben, ne, konnte.
Nicht schlecht. Nice.
Ja, ja.
Sehr cool.
Natschi, hast du noch ein
Ich bin gerade überlegen, ich glaube, ich habe weniger so ein Bar-Trope, sondern mehr so Story-Tropes dann quasi, die dann mehr so konkurrierende Restaurants finde ich auch ein sehr...
Das ist aber auch ein Trope. Oder, aber
oder Bars, ja, ne, so, die sich dann so mit... Ja. Oder ich ein lustiges, eine meiner Lieblings-Buch-YouTuberInnen und AutorInnen hat erzählt in einem Vlog irgendwie, dass sie irgendwie irgendwo in London, whatever, gibt so einen kleinen französische Familie, die hat so einen kleinen Crepe-Truck. Und der steht fast direkt vor einem Pub-Restaurant-Ding und anscheinend gab es da so ein bisschen irgendwo Beef, ne, weil die Leute sich dann natürlich da mal das Crepe gekauft haben, sozusagen, und dann durchaus weniger vielleicht im Pub verzehrt haben, etc. Und dann natürlich draußen so im Biergarten auch gesessen haben und so, und man mag das dann nicht so. Und dann war sie neulich wieder da und jetzt gibt's quasi, ist der französische Crepe-Truck ja quasi ein Stück die Straße runtergewandert und der Pub hat jetzt seinen eigenen Crepe-Truck. So. Und sie waren dann da und sind sich dann, weil sie zu dem französischen Crepe-Truck wollten, weil sie da immer hingehen und weil das gut ist. Und es war irgendwie eine sehr traurige Szene vor sich, denn der Crepe-Truck des Restaurants war gähnend leer. Und niemand war dort und beim französischen Crepe-Truck halt 100 Meter weiter oder was, nicht ganz, ne, standen halt trotzdem wie immer in Anführungsstrichen halt Schlangen über Schlangen, weil alle dieses gute Crepe wollten. Und ich dachte mir auch so, statt zusammenzuarbeiten oder so, I don't know. Und sie meinte dann auch gleich schon, ja, und dann stell dir mal vor, wenn einer vom Crepe-Truck mit einer von der Bar und dann hast du schon so ein richtig cheesy Romance-Movie oder so.
Das ist super sweet.
Und fand ich großartig so. Wie aus, ja, also, ne, wie so Fiktion und so, was man da gleich so für Ideen hat. Aber das fand ich, und dann, auch jetzt und dann, als sie es erzählt hat, jetzt hätte ich keinen Crepe. Naja, okay. Gut. Müssen wir über andere Essensdinge reden, damit ich anderen Hunger bekomme, bitte, danke.
Ja, alles gut. Ich finde es aber voll cool. Ich finde auch gerade dieses, Essen und Trinken ist eh so ein super wichtiger Aspekt. Also gerade beim Rollenspiel ist es ja auch ganz oft, ja, es dauert ja nicht lange.
Müssen da auch nochmal eigen.
Werden wir wahrscheinlich auch nochmal.
Für Folgen machen.
Aber ich finde, das bringt halt voll viel. Also, wir haben das ja schon an anderen Stellen auch immer wieder irgendwie erlebt. So viel Worldbuilding mit wenig Raum und Worten zu verpacken. Du hattest das ja vorhin angesprochen, Natschi. Also, dass man halt eben so, wie bringe ich jetzt die Welt, in der das spielt, in diesen Namen des Drinks oder sowas rein? Und ich glaube, das ist etwas, wo sich halt eben Kneipen super für eignen, weil man einfach, wir können was damit anfangen, wir können uns da reindenken. Wir hatten das letztens bei dem Stupod-Stream auch so. Natürlich hatten wir alle schon mal die super schlaue und realistische Idee, wir können genauso gut eine Bar aufmachen, das wäre top und das würde super laufen. So. Und dann hat man eben auch, dann ist man ganz schnell halt dazu.
Entschuldigung, Pete, ja. Bookshop-Café ist ja mein... Ja. Probably noch mit einem ganz klassisch queer, noch vielleicht auch noch so ein grüner Daumenplan. You know? Weißt du? Einfach alles.
Genau, ja. Und es laufen auch noch drei irgendwie Katzen und oder Hunde als Co Worker dabei.
Das ist mein Schmetterlingsmotten Space oben drüber oder so. I don't know.
Ja, genau. Und ich glaube, das ist halt eben etwas, wo man dann halt eben auch schnell dazu kommt, dann wirklich auch kreativ zu sagen, ah ja, und die essen hier immer irgendwie frittierte Paprikastäbchen oder sowas. Und also warum ist das so? Ja, weil der Onkel von dem Gründer, der hat eine Paprikaplantage um die Ecke. So. Also das ist etwas, wo glaube ich einfach viel Worldbuilding zusammenkommen kann und wo alle was beitragen können, ohne dass man das Gefühl haben muss, oh, ich muss jetzt deep im Worldbuilding dringend sein, ich muss deep irgendwie insgesamt im Schreiben sein und so, und das trauen sich alle zu. Und das finde ich einfach so ein schöner Raum, also im wahrsten Sinne des Wortes, ein Raum, ne, um solche Sachen zusammenzutragen. Ja. Wo ich ja nochmal, um Bezug auf unser Video zu nehmen, nicht unbedingt für den Anfang einer Kampagne, finde ich, aber halt gerade, wenn es halt dann so nach 2, 3 Sitzungen oder vielleicht auch, wenn die Gruppe was zu feiern hat, unbedingt, dann finde ich das super cool.
Was mir gerade einfällt, weil Captain Toast sagt, Spielebar mit Nischen für Spielrunden, einem großen Regal und Regelwerken und Brettspielen zum Leihen. Das kennen viele vielleicht ja auch gerade in so ein bisschen auch nischigeren Bahnen. In Bochum gibt es da eine ganz tolle, den Namen ich natürlich vergessen habe, obviously. Ja. Aber da gibt es eine schöne, die hatten auch immer Spiele, wo sich Stammtische vor allem, da musste ich dran denken, weil dort auch ein Stammtisch war, was Brettspiele anging und so ein Kram. Und an sich die Idee des Stammtisches. Danke, Captain Toast, das ist für Winde, wundervoll. Oh, ja, man muss nur die Leute haben. Danke. Genau die meine ich, obviously auch. Cool. Und, ach fuck, ich würde gerne wieder. Naja, anyway, hi. Das war ein sehr schöner Ort mit einer sehr schönen Community. Wenn ihr dort seid, geht hin. Genau, also was sind generell ein Ort für Stammtische auch zu schaffen, für verschiedene Arten, zu Themen und sowas alles, das finde ich auch, da eignen die sich auch sehr gut. Habt ihr da gerade spontan irgendeine coole Sache, die ihr kennt, so als Stammtischthema vielleicht?
Ich sage jetzt gerade gar nicht so viel, weil ich mir meine Beute nicht so vorwegnehmen will.
Ja, gerne.
Alles gut.
Wir können auch direkt überleiten.
Genau, wir können das als Überleitung nutzen und dann sagst du deine erste Beute. Dann ist es
überhaupt geplant
kein Problem, sondern es ist einfach nur geplant.
Genau, weil das sind die, wo es nicht nur ein Stammtisch ist, sondern auch eine ganze Kneipe, die sich ein ganz bestimmtes Klientel richtet. Und da habe ich mitgebracht, ich halte es auch mal für die Leute, die jetzt da sind, in die Kamera.
So hübsch.
Von Ellen Kaschner und ihrer Partnerin Delia Sherman ist das The Fall of the Kings. Das ist das Prequel zu Privilege of the Sword und wie heißt das erste noch? Swordspoint, also die ganzen Riverside, Swords of Riverside, diese ganzen Fantasy of Manners. Auch hier können können so D'Artagnan könnte durchaus das auch erste. Da auftauchen und in einer Kneipe Gewalt anwenden. Das ist durchaus, die Einflüsse sind da auch drin zu finden. In diesem Band geht es aber mehr um die Welt der frühen Universitäten, um die akademische Welt. Und das eine Welt ist, wo sich die Adelssprösslinge und auch die Kinder aus ärmeren Häusern, die aber hochbegabt sind, durchaus treffen können, gibt es da dann auch eine Kneipe, die einmal auch Essen zur Verfügung stellt für diejenigen, die sich das woanders nicht leisten können, die vielleicht in einem möblierten Zimmer wohnen, selbst gar nicht die Gelegenheit haben zu kochen, wo man sich aber dann natürlich auch zu Stammtischen trifft und dann treffen sich dann an einem Tisch die Studierenden, die sich einer besonderen philosophischen Richtung verschrieben haben. Oder auch vielleicht die eher aus adligen Häusern kommen und das mehr so machen, um halt die Zeit rumzubekommen, bis sie ihr Erbe antreten können. Oder Leute aus so Mittelschichtsfamilien, die das machen, die da zur Universität gehen, um dann am Ende das wirklich nutzen zu können, was sie da lernen, aber auch die Leute, die wirklich in so den akademischen Idealen nachhängen, die sich da treffen, um die Nacht durchzuphilosophieren, um irgendwelche historischen Streitereien an einem Dokument durchzudeklinieren. Und da treffen sich dann aber auch Leute, die vielleicht einer neuen religiösen oder nationalen Bewegung angehören. Und dann treffen sich dann natürlich andere Leute, die da halt zensurmäßig von der Obrigkeit den Daumen drauf haben wollen. Die werben dann dort andere Studierende an, die dann ihre KameradInnen ausspionieren sollen. Und das war nämlich das Beispiel auch. Und das ist dann halt wirklich so ein Punkt, wo sich die Leute treffen, die sich auf anderem Wege überhaupt nicht getroffen hätten und die gleichzeitig aber auch hätten sich sonst nicht von alleine die Gesellschaftsschichten so vermischt, aber sie haben teilweise auch keine andere Möglichkeit, sich irgendwo zu treffen, weil sie eben zu Hause keinen Platz haben. Da ist also eine ganze Menge ihres Lebens findet in dieser Studentenkneipe dann auch statt. Und für die anderen ist es dann halt nur ein Abend, den sie dann da machen, weil sie sonst ins Stadthaus ihrer hochwohlgeborenen Familie wieder zurückkehren können.
Mhm. Gibt es bestimmte Charaktere oder Gruppierungen, die du besonders cool oder spannend fandest, an die sich dort treffen? Weil das erinnert mich jetzt natürlich sehr spontan an meine 3 Semester Philosophiestudium.
Also hier sind es vor allen Dingen 2 Gruppen von Geschichtsstudierenden, die unterschiedliche Methoden haben. Die einen wollen halt das fortschreiben, was die Autoritäten über die letzten Jahrhunderte schon zu den Ereignissen in dieser Welt erzählt haben. Und die anderen wollen an die Originalquellen, die wollen Urkunden finden, die wollen Aufzeichnungen finden, die wollen Bücher von früher finden und daran dann rausfinden, was dann wirklich passiert ist. Und entwickelt sich dann auch in politische Streitereien. Und in dieser Welt, die in den anderen beiden Büchern sehr magiefrei ist, entwickelt sich dann auch noch auch ein bisschen in die Richtung der Magie mit rein. Und das ist dann auch sehr interessant.
Okay, alles klar.
Nice.
Das
ist auch Schwertphilosophien. Ich habe diese Welt immer sehr Cloak and Dagger.
Nicht in diesem Band, in dem anderen Band. Und in dem anderen Band sind auch wieder andere Arten von Kneipen. Da sind das dann wirklich mehr so die Kneipen der Halbwelt und der Leute, die halt vom Schwert leben oder eben dann die gar nicht so öffentlichen privaten Feierlichkeiten der höheren Gesellschaft, wo du nur mit Einladung hinkommst, die irgendwie dann in Schwanenbooten ein Feuerwerk beobachten und aber hier ist es dann wirklich rund die Universität und auch so und die Künstlerszene ist dann auch noch ein bisschen dabei.
Ah, cool. Kann man bestimmt auch einfach viele so einzelne Charaktere oder so einfach mitnehmen und in jedes Fantasy-Setting raus droppen, wenn man möchte. Sehr sweet.
Mega.
Musste gerade die ganze Zeit auch ein bisschen an, es war jetzt nicht auf meiner Beuteliste, deswegen habe ich es jetzt nicht genau notiert, aber es gibt in der sehr, sehr guten Serie The Marvelous Miss Maisel, die ich nur empfehlen kann, so um eine Stand-Up-Comedienne in den 60ern geht. Da spielt ein Teil der 2. Staffel in Paris, weil die Eltern von ihr in Paris sind. Und der Vater, der eigentlich so ein super konservativer, der war früher so ein krasser Revoluzer, so ein Kommunist und Revoluzer. Und der ist dann halt einfach Matheprofessor geworden und ist so total festgefahren und neurotisch und sowas. Und dann ist er in Paris und ist so einfach raucht die ganze Zeit, hat so ein Baret und sitzt die ganze Zeit mit so zwei komischen, ich glaube so einem Russen und so einem Tschechen, und die verstehen sich gar nicht, aber diskutieren den ganzen Tag in so einer Kneipe und rauchen eine nach der anderen. Und das daran musste ich gerade denken. So, also Gespräche, die super deep sind, aber die nirgendwo hinführen.
Ja.
Finde ich super.
Genau so findet das auch da statt. Und es geht halt auch um einen Professor, der sich dann aber aus dieser Szene immer mehr zurückzieht, weil er etwas mit einem seiner Studenten angefangen hat, der natürlich hochwohlgeboren ist und obviously. Und dann kommt die Magie noch mit rein.
Nice. Cool. Richtig cool.
Ach, das steht auch schon so lange auf der Liste. Was ich einwerfen wollte, was ich sehr cool finde, was ich aus dem anderen Grund neulich recherchiert habe, lustigerweise über diese Buchreihe, dass das, glaube ich, die erste Person war, glaube ich, halbwegs, also Alan Kushner, die ihre ihr Setting als Fantasy of Menace bezeichnet hat. Das fand ich sehr cool.
Ach, das ist wirklich so eine Selbstbezeichnung?
Ja.
Ah, ich dachte, das wäre eher so etwas, was die Community dann gestaltet.
Fand ich sehr cool. Weil machte für mich auch sehr viel Sinn. Also ich habe die selber noch nicht gelesen, aber I know his stuff. Und ich so, ja. Sehr cool.
Cool.
Nice. Macht richtig Lust wieder.
Natschi, hast du?
Gerade auch.
Achso, sorry. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja. Ich wollte dich direkt auffordern, ob du direkt die nächste Beute anschließen kannst.
Ja, ich würde sagen, ich gehe auch in ein überleitungstechnisch in ein Fantasy of Manners, was ich gerade vor kurzem erst gelesen habe. Beziehungsweise vorgestern zu Ende gelesen habe. Das heißt, das Marvelous Light, was ich nicht geplant habe. Ich habe eigentlich was anderes geplant, nämlich eine andere queere Romance-Buchserie, die gar nicht so empfehlenswert ist. Und es geht auch nicht. Und dieses Buch ist sehr viel empfehlenswerter, obwohl der Club da nur zweimal kurz erwähnt wird. Aber This Marvelous Light ist einfach ein großartiges Buch, was auch sehr Fantasy of Manners ist und sehr spannend. Aber es geht um diese englische Institution des Gentleman Clubs. Weil, wie gesagt, in dieser Buchreihe kommt er nur zweimal vor und wir sind da nicht mal mehr wirklich. Insofern, der ist in diesem Fall gar nicht wichtig. Und darum, es geht ja auch nur um die Institution. Kannst du überall einbauen, so einen Personenclub für gewisse Weise, ne? Du kannst auch einen Golfclub nehmen, ne? Aber weil das ja eben auch ein Begegnungsort ist, wird ja immer getrunken in diesen Dingen. Und du kannst halt auch essen, weil das ist, also, was in diesem Buch nämlich vorkommt, are you dining at the club? Und so nach dem Motto, ne? Die machen ihr Boxding und sind da so, keine Ahnung, sind gerade so fertig und vom Sport und dann so, ja, hier, gleich gehen wir noch in den Club, ne? Und dann essen wir da, ne? Und so. Und es ist irgendwie so ein, auch ein sehr spannendes Ökosystem, so irgendwie. Ich mag das sehr, diesen Gentleman's Club.
Das hat auch so eine Lingo, ne? Okay. Das ist auch etwas, was total auch so zum Worldbuilding transportiert, ohne irgendwie viel Arbeit zu machen.
Total.
So. Ja, dann
überhaupt Männer, die boxen und danach essen gehen.
Ja, irgendwie, oder, ne? Also auch dieses, was ja auch wieder eine soziale Klasse dann halt irgendwie wieder irgendwie beschreibt und abholt, dieser Club. Und halt vielleicht auch ne, beim Gentleman's Club den Gentleman, wobei ich das auch ausbaufähig finde, wenn man das möchte. Ne? Das ist ja alles, heutzutage können wir da ja sehr viel
Gentlefolk.
Genau, auch viel mit arbeiten, worauf wir unser Ding, wie soll ich sagen, worauf wir unser Augenmerk legen wollen, was das Worldbuilding angeht. Also, bei The Between haben wir auch gesagt, was ja auch quasi in einem fiktiven viktorianischen London spielt, aber auch irgendwann gesagt, das ist halt einfach Gentle. Es geht da mehr um Klasse, damit wir einfach uns jetzt nicht noch. Also es ist, ne, ich finde die Entscheidung, ist es auch spannend, wer zu sagen, das ist vielleicht ein Gentleman's Club, weil sich dann eben die Charaktere vielleicht, die auf den ersten Blick vielleicht nicht als Gentleman rüberkommen, was die dann tun müssen, um da reinzukommen. Also wenn man irgendwie Bock hat, irgendwie so ein bisschen mit Verkleidung und oder irgendwie so zu arbeiten, ist das auch wert, aber das finde ich immer wichtig, ist zum Beispiel, wir in unseren Runden entscheiden das jedes Mal neu. Das ist jetzt ein Gentleman's Club, wie handeln wir das? Ist es mehr so, heißt das so, aber technically, wir handeln das, weil es mehr Spaß hat. Und manchmal macht es vielleicht eben auch Spaß, sich in diese Gendered Spaces eben rein zu manövrieren, obwohl man aus welchen Gründen auch immer vielleicht nicht reinpasst oder auf den ersten Blick einfach nur nicht reinpasst.
Ja.
Und dann ist es ja auch so ein Ding, also was Wert haben kann und soll und darf. Aber diese Trennung und dieses Homogene oder Pseudo-Homogene ja auch, weil nein, ja, ne? Ist halt irgendwie spannend.
Ich habe was ganz Ähnliches, das würde ich gerne rein jetzt nochmal reinschieben.
Unbedingt.
Weil ich da auch überlegt habe, vielleicht ein Gentleman's Club aus derselben Reihe von Dorothy Sayers, die Lord Pizza Whimsy-Krimis. Und die hat in einem, in Clouds of Witness, eben keinen Gentleman's Club, sondern einen anderen Londoner Club der 20er Jahre, den Soviet Club, wo sich dann die ganzen jungen und nicht mehr so jungen idealistischen Revoluzerinnen und Revoluzzer treffen. Der ist auch geschlechtlich gemischt. Man kann aber auch auf Einladung durchaus den Lord damit zum Essen hineinladen. Wenn er dann erkannt wird, muss er sich dann auch Sprüche gefallen lassen. Und da gibt's dann schlechtes Essen, minderwertige Sitzgelegenheiten und auch meistens sehr wenig daran interessierte Bedienung, andere Leute, also wirklich, ne, die Arbeit dort zu tun, weil die diskutieren auch alle lieber. Und das ist dann gleichzeitig, da wird sich drüber lustig gemacht, aber auch im Kontrast zu eben den Gentleman's Clubs, die in anderen Romanen durchaus auch vorkommen, wird auch da gezeigt, das sind auch wieder abgeschlossene Räume für Leute, die alle eigentlich ähnlich nutzlos sind, weil auch viele, die in dem Sowjetclub sind, sind dann eben die jungen Dichterinnen und Dichter, die halt ihren Idealen nachlaufen, aber nicht die wirklich Arbeitenden in der Gesellschaft. Die treffen sich dort nur, um zu überlegen, wie man denen denn helfen kann, ohne die jetzt unbedingt zu fragen, was sie wirklich brauchen.
Ja, ja.
Also es ist schon Oberschichtsrevolution, die dann da gespielt wird.
Das ist auch spannend.
Das ist sowieso super spannend. Das mag ich super gerne.
Mega cool, ja. Was ja auch, ne, den Sprung zu Miss Maisel wieder, was sie ja auch machen, die sitzen ja und nichts verändert sich, weil die nur da sitzen und ständig irgendwie hochwohlgeborene Revolutionsgedanken haben. Aber wenn du halt nichts machst,
das ist ja auch so ein Trope, das ist ja auch in vielen sowjetischen oder Witzen aus Russland oder aus, ich komme jetzt immer aus Polen und Menschen, die dort aufgewachsen sind, da gibt es ganz viele Leute, die halt das kennen. Ne? Also es gibt halt einfach eine ganze Klasse von Menschen, die irgendwie 60 Jahre lang sich überlegt haben, müssen die Arbeiterklasse befreien. Ja, sollten wir vielleicht mit der Arbeiterklasse sprechen? Nein, weil die arbeiten doch. So, das kannst du doch nicht. Hallo? Wir haben zu tun. Lass uns lieber in den Club gehen und was essen. Also das ist so.
Und die Theorie besprechen, wie man denn die Arbeiterklasse befreien könnte.
Ja,
die Theorie.
Genau. Ja, genau. Mhm. Und das ist, ich mag diese ironischen Widersprüche da immer sehr gerne, weil das ist leider in der Realität ja sehr traurig, dass das so ist und mittlerweile hoffentlich auch ein bisschen anders durch so Intersektionalität und halt eben überhaupt mehr Fokus auf Teilhabe und so, ist es, glaube ich, hoffentlich dann auch passé, dass das so ist. Und wir wissen ja auch, dass es eben nicht funktioniert hat. So, also das hilft halt nicht. Ich habe eine komplett andere, sehr viel albernere Beute dabei, die ich aber einfach mal einwerfe.
Go.
Also, ein Trope, der mir besonders am Herzen liegt, ist der Trope von den Regulars, also die Stammgäste, die Leute, die immer da sind. Und ich finde, das gehört halt eben ganz klar zu einer guten Fantasy oder zu einer guten fiktiven Kneipe, gehört halt immer mindestens so ein Charakter, wenn nicht mehrere, die die halt eben immer da sind, so, ja, die so zum Mobiliar gehören im Grunde. Und dann habe ich jetzt, glaube ich, an zwei Stellen gleichzeitig einmal bei Ditsche,
ja,
falls ihr Ditsche kennt.
Nee, die
Schildkröte natürlich. Weil einfach, das ist hier schon Fantasy, da muss man nichts ändern. Man kann natürlich die Person noch zu...
Ist Ditsche nicht selber ein Regular?
Ja, na klar. Also, klar. Also, ja. Aber da kommen auch ab und zu Leute hin, die keine Regular sind. Aber es ist eher die Ausnahme. Und Schildkröte könnte halt einfach, ne, so die grumpy Person, die immer da sitzt und einfach in Ruhe gelassen werden will, weil sie hat Feierabend und will einfach nur da sitzen. Nichts anderes. Und das finde ich einfach so ein, das hat schon sehr viel Potenzial. Und das andere ist, ich schaue auch gerade ab und zu, oder ich versuche mit Agi Ellie McBeal zu gucken. Mehr oder weniger erfolgreich, weil wow, waren die 90er davon überzeugt, dass sie super progressiv und am Ende von jeglicher notwendigen Veränderung waren. Wahnsinn. Aber es gibt so ein paar Elemente, die immer noch sehr cute sind. Zum Beispiel die Bar, an der sie immer sitzen. Also es gibt halt irgendwie zwei Orte neben der Kanzlei, gibt's die Unisex-Toilette, wo 80% aller plotrelevanten Szenen stattfinden. Und die anderen 20% finden in der Bar unter der Kanzlei statt. Und in dieser Bar wird halt immer viel gesungen. Und es gibt halt auch eine sehr gute Sängerin, die halt auch den Titelsong singt und so weiter und so fort, die da immer Coverversionen singt.
Oh ja.
Aber es gibt auch die Twins. Es gibt einfach zwei erwachsene Männer, zwei Zwillinge, die da immer zusammen sind, immer passende Outfits haben. Und einfach immer, wenn jemand nicht, also die anderen gehen alle auf die Tanzfläche und niemand ist quasi übrig und hat niemanden zu tanzen, dann kriegt die Person einfach ein paar Twins. Meistens beide gleichzeitig und tanzt dann mit denen. Und ich finde dieses, das kannst du einfach in jedes Setting nehmen. Das kannst du in ein Sci-Fi-Setting nehmen, das kannst du in ein Cyberpunk-Setting nehmen. Egal wohin, es funktioniert immer. Und es ist immer noch irgendwie merkwürdig, aber auch irgendwie charmant. Und die haben einfach eine klare Funktion. Die sind immer da. Und man kann die natürlich auch, die haben jetzt in Ellie McBeal sprechen die vielleicht zweimal und dann ist es immer so als Gag geframed, weil sie eigentlich nie sprechen. Aber es ist einfach ein sweeter kleiner Aspekt dieser Kneipe. Und das finde ich irgendwie etwas, was man einfach, aber auch gewinnbringend klauen kann.
Oh ja, definitiv.
Ja.
Mhm. Oh Gott. Ich erinnere mich an die Bar, aber nicht an die Twins.
Macht nichts. Also die sind das erste Mal, wo sie auftauchen, sehen die auch beide aus wie wo ist Walter. Mhm. Die haben fast exakt dieses Outfit an. Und ich hoffe, dass es Absicht war, aber wir haben uns ja beömmelt, als wir das gesehen haben.
Ja,
ich wüsste auch.
Bei Regulars, die nichts sagen, muss ich natürlich sofort an Deep Space Nine, an Morn denken, der ja da auch immer rumsitzt und nie ein Wort sagt, wenn er im Bild ist. Aber wenn er nicht da ist und Leute über ihn reden, reden sie so über ihn, als wäre er der charmanteste und redseligste überhaupt, der wirklich die besten Unterhaltung führen kann. Also es ist richtig schön.
Ja, so sehr eloquent. Und er ist ja auch, also vom Charakterdesign, er sieht ja auch, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, er sieht einfach aus wie ein Baumstamm mit so einem Mund.
Ich habe immer so ein bisschen aber auch an Ledersessel denken müssen von der Haut her.
Ja, irgendwie so. Das ist ganz weird. Ja, ja.
Oh mein Gott, ich als nicht mehr, also ich kenne Deep Space Nine, ich kenne da ein paar Leute und ein paar, ich kenne die Regulars, die auch sprechen, aber oh Gott, diese Beschreibung gerade, es ist furchtbar großartig.
Ja, aber ich finde das ist aber auch etwas, was richtig cool ist.
Ledersessel und Baumstamm.
Aber allein von dieser Tatsache, dass man halt einfach sagen kann, da ist eine Person, die immer da ist, aber wo mehr über sie quasi, also man lernt quasi die Dinge
großartig
von den anderen über sie, das ist halt etwas, was auch Kneipen so ermöglichen. Mhm. Also es ist so, ich kenne das auch hier von, es gibt so eine studentische Kneipe, die super heruntergekommen ist hier in Hannover. Keine Empfehlung, die Distille. Wenn man um 3 Uhr morgens richtig stramm ist und noch Pommes essen will, dann kann man da ausnahmsweise mal rein. So. Aber ist ein weirder Laden. So. Also ist jetzt der Wirt ist super lieb und super queer und gibt sich Mühe. Aber es ist einfach ein sehr, sehr komischer, sehr, sehr skurriler Laden. Und da gibt es halt auch so ein Rad, wo man drehen kann. Und dann kann man quasi, entweder zahlt man für den nächsten Drink doppelt oder man kriegt ihn umsonst oder man kriegt irgendwie einen Curry-Pommes-Teller umsonst. Und so. Und das sind so diese, alles ist selbst gebastelt, es ist super hässlich und so, nichts passt zueinander. Und dann hörst du aber von den Leuten, die häufig da sind, hörst du die absurdesten Geschichten über den Wirt. So, du lernst jedes Mal, wenn du da bist, hörst du immer so, ja, weißt du noch, als die Fritteuse kaputt war und er versucht hat, die Pommes im Waschbecken zu frittieren? So, oder so, what? So, was? Wie hat er das erhitzt? Oder so was? Ja. Also solche Sachen.
Oh mein Gott. Das möchte ich jetzt für irgendwas halbwegs Real-Life-Settings klauen. Ne? Pommes im Waschbecken erhitzen.
Ja, ja. Also gibt's noch viel, also da gibt's noch deutlich nicht jugendfreiere Geschichten, die ich jetzt nicht erwähnen werde.
Oh ja, die du After Hours irgendwann mir erzählen wirst oder so, beziehungsweise uns.
Können wir gerne machen, ja. Aber ich habe jetzt gerade auch nochmal Morn gegoogelt und ich finde beide, also sowohl Ledersessel als auch grimmiger Baumstamm, so irgendwo dazwischen haben wir ihn ganz gut getroffen.
No, wie großartig. Ja. Ich habe es aufgeschrieben, es kommt in die Shownotes, damit alle Menschen, die auch hören, sich später Morn angucken können. Unbedingt. Weil ich jetzt auch noch nicht geguckt habe.
Aber das ist auf jeden Fall einen Blick wert.
Ich bin sehr gespannt. Ja, dann, nachdem wir alle einmal geklaut haben. Sandra, wo führst du uns jetzt?
Ja, in eine Nicht-Kneipe, sondern eine ganz andere Art des geselligen Zusammenseins und zu sich Nehmens von Getränken und Speisen, und zwar in einen Speisesaal. Und da ist das Besondere, was ich wirklich gerne mal ausprobieren würde, dass man sich nicht aussucht, wo man sitzt, sondern den Tisch zugewiesen bekommt. So ein bisschen wie bei der Kreuzfahrt im Speisesaal oder auf einer Hochzeitsfeier. Und zwar ist das der Speisesaal auf dem Zauberwerk von Thomas Mann. Wo das ja, das auch wieder, also was ich da auch dran spannend finde, ist so die Motivation. Warum halten sich Leute an so einem Ort auf? Und die haben sich das ja nicht die sind da ja nicht wegen des Speisesaals. Die sind da ja nicht, weil man da so gut isst oder trinkt, sondern die sind da ja, weil sie in dem dazugehörigen Sanatorium sich aufhalten müssen. Und das ist eben eine Atmosphäre, wo man richtig schön Leute zusammen zwingen kann. Zu sagen, tja, tut mir leid, ihr seid jetzt im Sanatorium, da müsst ihr euch jetzt halt eine unbestimmte Zeit aufhalten und ihr esst immer in diesem Speisesaal und ihr sitzt mit den und den Leuten am Tisch und am Nachbartisch sitzen die Leute und dann gibt es noch halt die bestimmten Charaktere, die irgendwann an- oder abreisen und dann kommen und Auftritte in diesem Speisesaal hinlegen und dann ist mal jemand vom Tisch weg und dann kommt jemand Neues dazu. Also das ist wirklich ideal, um Leute miteinander zu konfrontieren und Leute auch mit sehr, sehr seltsamen Nebencharakteren zu konfrontieren. Und niemand kann so richtig weg.
Ja, ja. Ich finde es total cool. Das könnte man auch direkt eigentlich zu einem Rollenspiel machen. So der Tisch.
Ich wollte gerade sagen, es gibt eins halbwegs. Ich weiß nicht genau, wie viel Speisesaal vorkommt, aber ich musste sofort nochmal dran denken. Und ich glaube, da haben wir uns schon mal drüber unterhalten, Sandra. Ailing Away. Das Jahr ist 1905. Und du hast Tuberkulose. Und es ist, glaube ich, so ein, ich weiß nicht, ich werde es, ne, Solo-Rollenspiel, Mystery und irgendwie mit Briefen. Und ich weiß es, also hier. It's like Clue plus Kissing steht hier. Also ich pack's in die Shownotes, es sieht gut aus. Es ist, glaube ich, auch schon gefunden.
Das ist sweet.
Ja. Es ist ja. Ja, andere Leute fanden auch dieses Setting einfach zu absurd geil, was ich sehr gut verstehen kann. Aber ja, ich finde die Idee von auch gerade Sitzorten, die du gerade erwähnt hast,
das ist
so großartig. Mega.
Ich finde das allein als in Anführungsstrichen Mechanik. Finde ich aber auch super. Also wie du gemeint hast, also man könnte wirklich einfach nur so ein Rollenspiel da drum herum konstruieren, zu sagen, wir wissen, das, was passiert, wissen wir nur von den Szenen, die am Tisch stattfinden. Also es kann alles Mögliche passieren zwischendurch. Es können Leute irgendwie aus dem Fenster stürzen. Aber wir erfahren alles nur mittags zu dieser Zeit und dann abends irgendwie zu dieser Zeit und dann passieren. Also das finde ich eigentlich ein sehr, sehr cooles, so einen coolen Rahmen, zum Erzählen.
Und so eine Reha, ja. Klinik, was auch immer, auch so ein Wellness-Center, Rehab. Spa, ne? Wenn man irgendwie so bougie gehen ja. möchte, genau, Rehab.
Oder so Detox, so. Wie du, ja, sowas. So.
Genau, also auch so richtig, du kannst ja auch, das passt ja auch in jedes Setting, weil in jedem Setting gibt es bestimmt was, wovon man irgendwie eine Auszeit braucht, halt, ne? Abstand, Auszeit, irgendwas, egal wie. Mhm. Und auch diese Idee irgendwie, dass du die Leute, wenn du nicht unbedingt mit denen ja quasi Anwendungen, Therapien, irgendwelche, auch wie gesagt, wenn es ganz spa-mäßig, finde ich auch diese, bin ja immer ein Fan von diesen, wie gesagt, Mikrokosmos auch wieder und so, gerade, aber diese, oder auch eine Kreuzfahrt ist ja auch ein spannender Mikrokosmos.
Ja, total.
Bin immer von Traumschiff-Spiel, by the way, hit me up, people. Aber dieses, naja, und dann siehst du die auch nur beim Essen. Dann hast du halt anders, weil die quasi, Ahnung, die eine Person macht Wassergymnastik und du machst halt immer irgendwie Spazier, was weiß ich, Philosophie oder so, ne? Und dann siehst du die nur beim Essen und dann ist die nicht mehr da.
Ja.
Einmal, zweimal und beim dritten Mal ist sie wieder da.
Ja, oh,
und lauter solche Dinge, also...
Das ist sogar noch, da das ist noch schlimmer, als wenn sie gar nicht auftaucht, ne?
Ja.
Das ist cool, ja. Oder dass du halt eben auch so diese Möglichkeit hast, sie ist weg und niemand redet darüber. So, das wird einfach, das ist einfach.
Ja.
Wie meinst du?
Ja, und dann oder du hast dieses, dann fragst du halt, weil es dich interessiert, fragst du vielleicht die Person so, die Leute, die dort arbeiten, so, hier, ich vermisse die und die Person, wo ist sie denn gegangen? Ist sie, wie geht es dir denn? Ist alles gut? Wir können leider keine Informationen über unsere KundInnen rausgeben. Es tut mir sehr leid. Also genau. Dieses total... Ja. Und so, also gab's ja nicht... Ich glaube, der Film soll nicht gut sein, aber dieses Cure for Wellness oder so, also gerade dieses super... Ja. Diese Retreats und diese Masterminds und was ist heute alles in so blödsinnigen Coaching... Dieses Zeug, wo halt auch irgendwie...
Und dann auch, auch diese...
Stelle ich mir sehr gut vor.
Diese Gerüchte, die dann über die Leute umgehen, die nicht am eigenen Tisch sitzen, mit denen man vielleicht nie gesprochen hat. Vielleicht hat niemand von deinem Tisch mit irgendjemandem von diesem anderen Tisch gesprochen. Aber trotzdem wird über die geredet. Ununterbrochen.
Ja, klar. Die sind so,
ich habe aber Spazierphilosophie mit der Person. Und die Person ist immer so.
Ja, oder die sind halt einfach vier Tische weiter.
Die du dann ja auch nur in diesem Mikrokosmos.
Genau, ja.
Moss siehst, ne? Und so.
Ja.
Und vielleicht ist dann eben das vier Tische weiter, dann halt irgendwer aufspringt und irgendwem das Glas ins Gesicht kippt oder so. Und du denkst, seht ihr?
Ja.
Wie wir gesagt haben.
Zwei Tische weiter sitzt jemand, den du die ganze Zeit anhimmelst, leise vor dich hin und dich nie traust, da mal rüber zu gehen. Und irgendwann macht es jemand anders.
Ja.
Pech.
Ja. Oder irgendwann kommt deren Partnerperson dann zu Besuch und du denkst,
Ja, exakt.
Ich liebe den Speisesaal im Zauberberg.
Das ist aber eine sehr, sehr coole Idee.
Großartig. Ich finde das ein schönes Setting, auf jeden Fall. Jetzt wollte gerade sagen, ja, ich hätte Lust, nein, ich möchte den Zauberberg doch nicht lesen, aber den Speisesaal klauen, auf jeden Fall. Großartig. Nice. Pete, was ist dein nächstes?
Meine nächste Beute.
Gib mir eine Beute.
Ist ein bisschen weitergefasst. Ich habe ja im Grunde so
ist das großartig.
Wir wollen aber, also es ist eine Idee gewesen und dann habe ich so ein bisschen gedacht, oh, das ist ja eigentlich insgesamt ein interessantes Thema. Wo wir aber auch wieder bei dem, also jetzt gehe ich ein bisschen weiter weg von der Kneipe an sich, aber es geht jetzt eher um einen Drink. Nämlich einen ganz spezifischen fiktiven Drink. Und dieser Drink heißt, der Name ist nicht so spektakulär, heißt Ambrosia und er ist aus Battlestar Galactica. Und es geht gar nicht so sehr um den Drink. Der Drink ist so ein grünes Zeug und es ist so ein bisschen auch so ein bisschen wie Romulan Ale aus Star Trek. Also es ist so nicht ganz verboten, aber es ist eher selten und dann gibt es so einen Jahrgang, der schmeckt wie Schwefel und den will keiner trinken und also so und dadurch, dass die ja alle quasi auf der Flucht sind und bestimmte Dinge auch nicht mehr existieren, ist es halt dann auch sehr, es ist so ein bisschen so Schmuggelware, ne, aber ja. Aber das, was mir eben total in Erinnerung geblieben ist, ist der Trinkspruch. Also der Trinkspruch aus Battlestar Galactica. Ja. Oder das ist ja eigentlich so ein Äquivalenz zu Amen. Also so, damit werden auch Gebete beendet. Also dieses So say we all.
Okay.
Und so ist halt der Spruch aus Battlestar Galactica. Und ich finde, das ist einer der besten Trinksprüche oder einer der besten irgendwie Aussprüche so in fiktiven Settings. So, weil ich hatte jedes Mal irgendwie richtig Gänsehaut, wenn der Captain halt eben so say we all gesagt hat und alle das halt wiederholt haben. Und wenn sie dann halt wirklich angestoßen haben auf halt irgendwen, der verstorben ist und so. Das hat sich dann wirklich angefühlt wie so ein Send-off. So, die Leute wurden wirklich verabschiedet und dann habe ich ein bisschen recherchiert und dann habe ich erstmal herausgefunden, warum wir überhaupt zuprosten. Nämlich, weil früher war das so, dass die Leute da saß halt vorne irgendwer und konnte nicht allen irgendwie antinken. Beziehungsweise man hat dann auch noch so zum Teil irgendwie Drinks hin und her gekippt, damit klar war, okay, wir trinken das Gleiche. Wenn irgendwer vergiftet wurde, dann sind wir jetzt alle tot.
Ich lieb's, ja.
Und am Anfang war es so, ich habe einen riesigen Humpen, Nebenschluck und reiche den rum. So, das ist ja bis zu einer gewissen Personenzahl ist das sogar möglich. So, ne? Aber das ist halt einfach, fand ich eben erstmal so spannend, dass man immer so ein bisschen mehr Kontext dafür kriegt, weil ist natürlich total cool. Und dann, aber der Trinkspruch ist so ein bisschen bei mir dann nochmal präsenter geblieben. Dann habe ich einfach ein bisschen gegoogelt und es gibt einen Artikel, den können wir auch nochmal in die Shownotes packen. Der ist, der ist auf Atlas Obscura erschienen und der Artikel sammelt einfach von den Lesenden obskure und weirde und seltene Trinksprüche von überall auf der Welt. Und da sind echt ein paar richtig tolle drin und den ich klaue heute, also ganz spezifisch den ich klaue, neben dem So Say We All, der ist so sehr, oh, und Pathos und sowas, ne? Es gibt einen schwedischen, ich kenne ihn nicht im Original, aber auf Englisch übersetzt wäre es The Rest in Your Hair. Und wenn man kurze trinkt, dann hält man den verkehrt rum über den Kopf des Gegenübers, um quasi zu sagen, wir trinken das aus, weil der Rest geht in deine Haare. Und ich finde, das sagt so viel.
Das ist furchtbar.
Ja, ich würde es niemals machen wollen. So. Vor allem, weil hier in Hannover wird ja so Lütje-Lager getrunken. Das ist so super klebrig. Aber ich finde es einfach also es sagt voll viel aus. Ja. Es ist ein cooles Bild. Es ist sowas, was Leute erstmal überfordert. Es ist, ja, und es hat sowas Charmantes. Und wenn man halt so, und man kann es, glaube ich, auch sprachlich ganz gut irgendwie, Rest in deine Haare. So. Und dann, das ist einfach nur der Spruch. Und dann hat man das halt. Und es gibt einen Trinkspruch, den ich auch kenne, so vom Polnischen, ist einfach, man sagt Stolat, das heißt einfach 100 Jahre. Das ist im Grunde die Lebenserwartung, die du Leuten wünschst. Ne? Und es gibt auch ein Lied dazu, das ist also ein Geburtstagslied, was halt in Polen immer getrunken wird. Aber einfach nur den Trinkspruch, und das Witzige ist, in Polen selbst ist der gar nicht so beliebt. Das ist eher so die Diaspora-Polen, also vor allem in den USA, sagen das als Trinkspruch oder auch in Großbritannien und sowas. Merkwürdigerweise ist denn in Polen, sagt man na zdrowie, das ist so ähnlich wie halt, oder im Grunde genauso wie in Russland, aber Stolat finde ich auch so schön, weil man kann das halt eben auch sagen, 100 Jahre, und dann klink, und das hat eben auch sowas, was so, das transportiert viel, da kann man die Gruppe einladen, eben Ideen beizusteuern, und es schafft halt eben so viel verbindendes Element, also man kann da halt eben Elemente aus dem Worldbuilding oder von der Welt eben wirklich an den Tisch bringen, auch an den Trinktisch oder an die Theke, und viel halt eben Farbe reinbringen. Oh, ja. Das mochte ich halt einfach an der Idee und auch an dem Artikel, und deswegen wärmste Empfehlung für den Artikel und wärmste Empfehlung für Battlestar Galactica generell, für die neue Serie. Ist immer noch eine gute Serie. aber vor allen Dingen auch für die erste Staffel, weil dort viele Male dieser Spruch gesagt wird.
Was mir gerade auffällt, ist, dass ich vergessen habe, bei meiner pseudo-frischen Beute quasi zu erwähnen, dass nachdem unser Vorbereitungschat ja so heißt, dass ich natürlich auch das Lied von Electric Six empfehlen möchte, das Gay Bar heißt und das, wenn man so alt ist wie ich, schlimm viel gelaufen ist, als man jung und auch in so trinkenden Etablissements viel unterwegs war. Und das ist ein großartiger Song, den werde ich euch verlinken. Ja. Bevor ihr ihn allerdings hört, wenn ihr ihn nicht kennt, es brennt sich für immer in euer Gehirn.
Einmal gehört, nie wieder entschwört.
Es geht nicht. Nur als Vorwarnung. Ja. Das sehe ich hier noch gerade. Aber was ich eigentlich quasi auf diese Trinksprüche sagen wollte, ich mag das total gerne. Generell so kurze Sprüche oder Aussprüche, die sind ja eh großartig und sagen viel. Also bei nichts trinken, nichts essen. Aber bei Game of Thrones ist mir immer dieses von den, Gott, wie heißen die? Dothraki, glaube ich. Ist mir immer dieses It is known. Ist ja irgendwie diese Sprüche und dann sagen alle immer It is known, it is known. Also man, das finde ich, das sagt halt auch so viel über die Kultur dann so ein bisschen aus. Einfach dieses, dann sagt so jemand so einen Spruch und dann so, ja, das ist, also basically ist ja einfach nur ist so, ja, irgendwo. Ja. Aber die Fancy-Version von ist so, ne? Und sowas finde ich großartig. Und gerade bei so Esskulturen oder diese kleinen Rituale und eben die Sprüche, die man so, ist ja auch wie so ein bisschen so, wenn du nicht auf isst, gibt's morgen schlechtes Wetter. Diesen seltsamen, bescheuerten, schrecklichen Spruch, den man, ne, und sowas. Aber so solche spannenden, so ein bisschen, ich sag mal, Bauernregeln, Bauernweisheiten auch so ein bisschen, wenn man sowas verbindet, das ist sehr, sehr cool. Und das auch in einem Trinkspruch halt zu verarbeiten, finde ich großartig. Leider kenne ich überhaupt keinen fancy Trinkspruch und bin gerade sehr traurig und werde ab jetzt hoffentlich mal gucken, wer in meiner Fiktion
coole Trinksprüche hat. Ich kenne nur die ganz fürchterlichen vom Dorfschützenfest und die sind...
Ja.
Nee.
Nee, genau. Aber das ist doch, aber trotzdem ein schöner Raum, um zu sagen, hey, für eure Settings, für eure Rollenspielrunden, überlegt euch das nächste Mal einen Trinkspruch für euch. Und das finde ich immer cool. Also es gibt ja eh irgendwie 3.500 Insider, die sonst niemand versteht. Dann mixt man zwei zusammen, hat bestimmt einen guten Trinkspruch.
Definitiv.
Ja, aber das ist, ich glaube, das ist etwas, wo viele viel Potenzial auch drinsteckt, um nochmal so Dinge lebendiger zu, also ne, das wenn man dann halt eben auch, was ich halt immer cool finde, ist ja auch, wenn man sagt, hey, wir haben an der einen Stelle die Person, die irgendwie, also wir haben jetzt hier in unserer Kampagne einen NPC und der ist uns total ins Herz gewachsen, so. Und in dieser Welt spielen wir bestimmt irgendwie in drei Kampagnen später auch nochmal was. Und wenn dann auf diese Person, auf diesen NPC, dass der dann als Trinkspruch irgendwie vorkommt, hat er irgendwie sowas. Das ist, kann eine super Hommage sein. So auch, ne?
Oh ja. Oder auf eine Gemeinsamkeit, die man ja auch aus dem echten Leben vielleicht mitnimmt. Irgendwie, wenn wir alle, jetzt sag ich mal Battlestar Galactica oder so, weil wir gerade darüber gesprochen haben, Fans sind, dass man da sowas sich rausklaut oder ein Charakter davon, das ist ja alles okay, das ist ja alles encouraged, ne? Gemeinsamkeiten, die man selber hat, dann in der Spielwelt zu verbauen, die dann ja immer wieder ihr Eigenleben entwickeln.
Ja.
Ist so, ne? Sag ich immer so. Prost. Aber genau. Ich möchte mir ja auch Myokos extra angewöhnen, weil du das beim letzten, sorry, das ist mein favorite thing aus dem Stewpot-Ding, ist einfach, dass du gesagt hast, ja, Myokos extra. Und das ist so ein Verkaufsspruch von Leuten, der auch entirely fair ist, weil für Menschen, die im Retail oder im Service irgendwo gearbeitet haben, Mühe kostet halt extra, es tut mir leid, ich habe anderes zu tun, ja. Und so, ich liebe es. Insofern, solche Sprüche sind großartig und wichtig.
Das ist aber echt.
Ich liebe den so.
Danke, I guess.
Das das kam auch einfach, das sind die besten, die so aus dem, wie meine Mutter so schön sagt, aus der Lameng, ja, also aus der Hand so kommen. Das ist schön, wenn sich sowas macht. Ich würde als letztes für heute wahrscheinlich, auch wenn ich natürlich noch ein paar andere Sachen hätte, und euch noch mal mehr Platz geben möchte, ich kann auch mal bei Persona 4 und 5, 4 nur kurz erwähnt, obwohl, mal gucken, ich glaube, da mag ich total gerne, die treffen sich, das sind, wo wir bei in Plain Sight Revolution planen sind, die treffen sich nämlich quasi im Food Court des lokalen der lokalen Mini-Mall sozusagen. Die sind mitten auf dem Land. Das ist so das einzige größere Kaufhaus. Ist auch schon, ne, so eine Multimedia-Abteilung, ne, und so. Also es ist also sehr, sehr klein. Das ist Junes, ja. Auch wo wir bei Pseudo-Trinkspruch nicht ganz, aber der Hauptcharakter wohnt in einem Haus. Und das bei entfernten Verwandten. Und die Tochter hat zum Beispiel immer, die ist sehr begeistert von dem Junes Jingle. Na, 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 Junes. Also, na, 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 ist natürlich irgendwie, aber ich erinnere mich leider nicht mehr. Aber es ist so witzig. Und ich kenne diese Jingles halt auch. Die benutzen wir weniger, glaube ich, mehr in Deutschland. Es ist, glaube ich, mehr so, noch so Radiokultur, habe ich das Gefühl.
Wenn überhaupt,
im Fernsehen eher weniger. Im Fernsehen haben wir eher, wo wir uns alle an Bruce Willis erinnern, der uns 20% außer auf Tiernahrung. Also ne, solche Sachen, das bleibt halt in.
Aber wenn man so in den 90ern aufgewachsen ist, dann hat man die alle quasi ins Gehirn eingebrannt bekommen.
Oh Gott, hör auf. Ja. Was ich noch für. Ich trinke kein Bier. Ich mag kein Bier. Ich habe auch damals kein Bier getrunken, weil ich zu jung war, um Bier trinken hätte zu dürfen. Aber wie viele Bierwerbungssprüche sich für mein Leben ins Hirn gebrannt haben, es ist wild.
Ja. Ich hab Schöfferhofer Weizen. Ich wusste gar nicht, was das ist. Ich wusste nicht, dass es ein Bier ist. Aber ich kannte diesen blöden Spruch, konnte ich immer. Und auch, bitte ein Bit auch, ne? Und so, das ist so, what? So, lass es.
Gerade auch, wenn es mit Musik in Verbindung geht, ich kann ja auch, also gerade halt Jingles, ne? Insofern. Der Junes Jingle, das Lied ist mir ganz im Kopf, auch wenn die Worte weg sind, aber das ist auch irgendwie lustig, also dass quasi ein bisschen dieses Setting auch so eine Art eigenen Jingle hat, auch wenn die den weniger damit verbinden, du halt irgendwie schon, dadurch, dass es eben Nanako, das Kind macht.
Ja.
Und die sitzen da halt auch irgendwie in der Mitte vom Food Court, du siehst immer so Leute hinten dran, es kommen halt auch natürlich dann Leute von der Schule vorbei, weil es ja ein öffentlicher Raum ist und es ist ja auch der einzige Ort, ne? Die sind ja mitten in der Pampa, es gibt ja nichts auch und so. Also das finde ich super spannend. Und wie gesagt, die planen nicht unbedingt die Revolution in dem Fall, aber sie klären halt einen Mordfall auf und Fantasy-Stuff und sitzen aber halt mitten in diesem, im Hintergrund sieht man halt auch so irgendwie einen dieser Stände, wo es irgendwie so diese, ist ja oft auch heutzutage so irgendwie, ne, wenn du so eine Mall hast, wo es dann quasi so der kleine irgendwie eingebaute Curry-Stand beziehungsweise ist ja kein Stand so richtig, aber irgendwie so ein Fester halt, ne, sozusagen und sowas alles. Und dann hast du hier den, oh Gott, was weiß ich, Pizza, ne, Sandwich, solche Sachen, Salatbar-Dinge.
35 Smoothie.
Und das ist alles immer so im Hintergrund, oh Gott, ja, alle Smoothie-Läden. Aber das finde ich halt auch super spannend, weil als so Ort, der nochmal öffentlicher ist, gefühlt halt auch, hat so Speisesaal irgendwie Komponente eben wieder. Weil die sitzen auch natürlich immer am selben Tisch und da entwickelt sich ja auch dann so eine gewisse Hierarchie auch so irgendwie, selbst wenn die nicht gegeben ist, ne, dass wenn du oft genug da sitzt, ist es dann auch dein Tisch, ne, und so der Stammplatz wieder und solche Sachen. Oh Gott, jetzt hört auf mit dem.
Ja, ich hab's auch gerade gelesen.
Jetzt hört auf, jetzt hätte ich wieder Radetzky-Marsch im Kopf, ist ja furchtbar. Ja, solche Sachen halt, aber das mag ich halt sehr gerne, irgendwie dieses, diese Öffentlichkeit, sich da verstecken und solche Sachen. Das ist, ja, hat was, ne? Und Ja, ich mag es auch immer irgendwie, wenn es dann natürlich um Essensthemen geht und wie die Umwelt dann auch irgendwie mit eingebaut wird und sowas. Das ist irgendwie nice. Und ist ein sehr cooles Setting irgendwie, sich da. Und ist auch immer wieder lustig, wenn man dann selber wieder sich in so einem Setting irgendwie befindet. Weil, ich weiß nicht, ich immer so denke, wenn ich tatsächlich an so einem Molding vorbeigehe, ich will da nicht essen.
Nee.
Mostly. Ich weiß nicht. Ich mag dieser. Das ist wie so ein Open Office oder so. Ich mag Wände und so Booths und so und zu große Restaurants sind nicht so mein Ding.
Ich wenn muss ich nicht dann auch immer so an Hühner in Bodenhaltung denken. So.
Ja.
Zu keiner Seite
und dann
in
hat
Schutz.
Man auch so diese. Genau, und man hat aber dann trotzdem dieses Labyrinthartige. Und wenn du irgendwie von einem Punkt zum anderen willst, dann musst du immer so deine Route planen. Und ich so, wie trete ich niemandem auf die Füße? Oh Gott. Ja, aber das, ich mag das auch gar nicht. Und dass man auch alle sieht, also man sieht immer so, man sieht vom Currystand bis zur Saftbar, man sieht alle Köpfe.
Was aber auch wieder spannend ist, dass das irgendwie du alles dort essen kannst, was die Leute dann wieder spannend charakterisiert vielleicht, weil du eben nicht, wie jetzt im Gegensatz zum Beispiel zum Speisesaal, wo halt alle wahrscheinlich grob das gleiche essen, wo dann der eine vielleicht irgendwie, eine Person hat den Schokokuchen oder den letzte Schokokuchenstück gekriegt, was es gab, oder den letzten Vanillepudding ergattert, solche Sachen, wo es dann so spannende Neidsituationen geben kann, weil es eine gewisse Rarität an Dingen gibt, wenn es hier gefühlt eher ist, dass es irgendwie so viel gibt und dass das dann charakterisiert wird dadurch, dass, oh, es gibt hier alles zu kaufen und die Person hat jetzt schon das dritte Mal die Woche
gekauft. Ja, genau.
Oder sowas, ne? Und solche Sachen, das ist irgendwie spannend, finde ich, was man damit machen kann.
Ja.
Finde ich auch cool. Und ich bin eh großer Fan von mehr weirde Malls in Fantasy- und Sci-Fi-Settings einzubauen, weil das ist so, das ist so ein merkwürdiger Ort an sich und hat an sich auch schon coole Tropes.
Oh ja.
Und ich habe auch direkt so eine Idee gehabt, so eine Party-Mall, also mit so nur Bars, aber halt als Mall. So.
Oh.
Quasi so statt Food Court einfach ein Drink Court. Court of Drinks.
Und für die auf die Hände Snacks oder so Fingerfood.
Ja, genau, so das ging
noch. Erlebnisgastronomie. So. Eins an dem anderen.
Ja, oder man kann es auch irgendwie so weird.
Jetzt sagst
man kann es vielleicht auch so weird in so eine, manchmal sind das ja auch so Regularien, so wie irgendwie in den Südstaaten, in den USA, irgendwie Casinos nur auf dem Fluss betrieben werden dürfen und dann so diese Schiffscasinos existieren. Und dann könnte man so machen, in der Stadt darf kein Alkohol ausgeschenkt werden. Und dann haben die Leute gesagt, okay, dann ist so in der Stadtmauer. Also da ist einfach so eine Bar, also innerhalb der Stadtmauern ist nicht wirklich die Stadt. Aber es ist geschützt. Und dann ist so, genau.
Die Mauer.
Genau.
Und dann heißt es die Mauer. Und wenn du quasi innerhalb dieses Komplexes bist.
Ja, aber da sind halt einfach so 500 Kneipen aneinandergereiht. Und du musst so einmal rumgehen. Und wenn du es halt einmal rumschaffst und überall einen Drink genommen hast, dann bist du richtig gut. Hat noch nie wer geschafft. Aber das ist so die Legende, die dann.
Großartig.
Also sowas ist halt immer so. Also solche Sachen finde ich immer ganz cool, wenn man dann sagt, es gibt einen ganz spezifischen Grund, warum es so absurd ist, wie hier getrunken wird.
Oh ja, wo ich auch gerade dran denken musste, als du Erlebnisgastronomie sagtest, Sandra, sind diese sehr absurden, in denen ich noch nie war, tatsächlich, auch wenn ich ein oder zwei, irgendwann muss ich das mal ausprobieren, aber das Typische, was man wahrscheinlich kennt, ist das Maid-Café sozusagen. Aber da gibt es ja ganz viele, also Cosplay-Café gibt es auch sozusagen, aber es gibt auch das Butler-Café, das... You name it, irgendwer hat sich's wahrscheinlich ausgedacht und zumindest vielleicht ist es nicht ein, hier ist das Maid-Café und es sind immer Maids oder so, sondern vielleicht ist es mehr so ein Themending, wo jemand einen Ort gemietet hat und für Kurzzeit. Es gibt aber auch das Monster-Café, wo dann natürlich auch die Speisen und es gibt auch das Roboter-Café, das weiß ich. Ich glaube, das ist Chichiku. Aber diese Art von auch sehr weirden irgendwie, wir nehmen uns ein Thema und gestalten die ganze Bar so aus, finde ich auch irgendwie sehr spannend und was das für ein Setting aussagen könnte, wenn es eben ein Oh, keine Ahnung. Das Duellantencafé oder so gibt, wo dann alle irgendwie auf jeden, normalerweise darf man offen Waffen nicht tragen, aber hier können alle ihre Degen präsentieren in der Stadt oder sowas in die Richtung, keine Ahnung.
Das hat auch so eine sehr doppeldeutige Konnotation.
Ja, ja.
Präsentieren Sie ihren Degen nur bei uns.
Okay.
Andere, hast du noch Beute für uns?
Schön Ding.
Ich nehme mal die Wand, die ich noch habe, aus Poppy Z. Bright, Lost Souls. Das ist auch super cool. Vampirroman, dreckig, sehr, sehr jugendlich geschrieben. Darum geht es mir aber nicht. Gibt es ein Venue, das ist so ein Bar-Auftrittsort für Bands, Kneipe. So ein bisschen, wenn man Buffy kennt, wie das Bronze, nur noch abgeratzter. Und da gibt es eine Wand, die freigegeben ist. Ich habe es nicht mehr genau nachgelesen, wie es ist. Die freigegeben ist zur Gestaltung durch die Gäste. Die können da also mit Glow-in-the-Dark-Farben drauf malen oder was kritzeln oder irgendeinen Sticker dran pappen. Und das wächst dann mit der Zeit zu einem Kunstwerk. Also da kann man ganz viel auch machen, dass man daraus was rausfindet über die Leute, die sich da vorher aufgehalten haben. Aber es ist auch wunderschön, wenn man das irgendwo einbaut, wenn man da wieder hinkommt. Was hat sich seitdem verändert? Was ist dazugekommen? Ist das, was ich selbst da drauf gemacht habe, ist es noch da? Ist es noch zu sehen? Oder ist das inzwischen von anderen übermalt worden? Oder ist das von anderen in irgendwas mit einbezogen worden? Und wie gesagt, ich habe nicht mehr ganz genau nachgelesen. Ich habe es nicht nochmal nachgelesen, wie diese Wand genau funktioniert. Aber das ist das Bild, was bei mir im Kopf da geblieben ist. Und dann vielleicht auch den Unterschied, den so eine Wand hat zwischen... Es wird halt nachts gestaltet, wenn das Publikum da ist, bei der nächtlichen Beleuchtung, bei der Party- oder Bandbeleuchtung. Und wie sieht es dann tagsüber aus, wenn das dann im harschen Tageslicht ist?
Ja, ja, jede Person.
Ja, und auch dann nochmal versteckte Messages, die man nur am Tag erkennen kann oder so.
Jede Person, die mal irgendwie eine Jacke in einem Club oder einer Bar vergessen hat und dann am nächsten Tag nüchtern oder verkatert dahin musste und dann gedacht hat, hä? So sieht das hier aus? Was? Das ist ja viel kleiner. Und warum ist das so hässlich? Und was ist dieses Ding da an der Wand? Und so. Also das ist ein schöner Effekt auch grundsätzlich.
Oh ja. Wie gestrichen ist hier nur bis dahin? Naja, alles andere geht ja mit dem Licht auch unter, okay, I guess.
Das Fenster, ne? Moment. Ich hab die Fenster gar nicht gesehen. Als Hip-Hop-Mensch, ich liebe auch Graffiti-Kultur und finde ich die Idee sowieso cool. Also dieses Ich war hier ist ja auch einfach so etwas, was einfach total, also es ist auch irgendwie so etwas, was menschlich ist oder was alle Menschen irgendwie haben. Ne? So einfach nur da sein wollen, sichtbar sein wollen. So.
Seit Menschen in Gebäuden mit Wänden wohnen, werden da Dinge drauf verewigt.
Genau. Zu Recht. Ja.
Großartig.
Ja, aber das finde ich irgendwie ganz cool.
Nice. Die Wand ist mega gut. Ich stelle mir das total cool vor, als Ort, um Informationen zu verstecken. Nötig und unnötig und so, aber auch beim Kopf macht es natürlich gleich zur Can't-the-Scene-Question oder so.
Ja.
Also, was hat sich verändert? Und dass man dann ein Spiel im Spiel entwickeln könnte, wenn man das denn wollte, im Sinne von, also ohne das jetzt nochmal zu verregulieren, aber einfach zu sagen so, naja gut, die NPC, oder einfach irgendwie, dass man dann spannende Fakten auch über NPCs etablieren kann, halt auch als Spielende natürlich ganz klar, so, der Regular, den wir kennen, der nie was sagt, der hatte früher das und das und dies und dies und das können wir da an der Wand dann und so weiter. Ich liebe
es. Echt cool, ja.
Großartig. Ich möchte jetzt wann?
Ich habe gerade auf die Uhr geguckt und ich merke gerade, okay, wir sind knapp über dem Zeitlimit, aber das macht überhaupt nichts. Ich finde, es hat sich mehr als gelohnt, heute ein bisschen zu überziehen. Ich gebe einen letzten eine kleine Bonusbeute, bevor wir abschließen für die Aufnahme, für die Leute, die am Podcast-Apparat dazu gekommen sind und zuhören. Eine Doku-Serie auf Netflix, die ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt hatte, aber nicht wirklich, wo ich nichts geklaut habe, aber die ich mehr als empfehlen kann, ist die Serie Midnight Asia, wo es asiatische Megametropolen geht und vor allen Dingen das Nachtleben in diesen Metropolen. Allein in der Tokio-Folge gibt es 70.000 Dinge, die man klauen kann für gerade dieses Thema. Es gibt unter anderem einen sehr, sehr coolen, also wirklich unglaublich coolen Barkeeper, der einfach, wo ich dachte, so cool, ich will einfach nur, dass du, ich will dich einfach mal in echt sehen. So, du bist eine coole Person. Es gibt einen Typen, der so eine mobile Bar hat und die dann halt immer so Pop-up-mäßig irgendwo aufstellt, dann tweetet er seinen Standort und dann kommen Leute und trinken mit ihm auf der Straße. Es gibt eine 85-jährige DJ, die richtig geil Party macht und Hammer aussieht. Und also so einfach großartige Charaktere. Jeder einzelne verdient einfach eine eigentlich nochmal ein Spotlight, eine Doku an sich. Aber halt eben auch verdient es, in eure Settings, in euren Settings verewigt zu werden, auf für immer. Wirklich tolle, tolle Leute. Und es gibt auch unter anderem auch viel, oder es gibt auf jeden Fall eine Folge, ich weiß jetzt nicht, welche Folge das war, ob es Malaysia war oder ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall gibt es auch Graffiti. Kultur und aber auch ganz viele andere Sachen. Tuning-Kultur und Skating-Kultur und alle möglichen coolen Sachen. Aber es gibt immer eine Bar oder irgendwas, was nachts noch Drinks und Essen oder sowas. Also,
ja.
Ja. Noch eine letzte Empfehlung.
Was ich da mitgebe, ist, ich habe noch einen Foto-Account gefunden, den ich großartig finde, wo jemand ganz viele, auch so oft sind es halt Bars und so, nicht unbedingt von vorne fotografiert, sondern von der Seite, so Straßen in Japan, die halt alle immer sehr beleuchtet und sehr cool sind, aber die halt, die sehen so inzwischen, die sehen nicht so die Cyberpunk-Version, sondern eher so die, das gebe ich mit bei, weil das kommt vom Feeling dem sehr nah. Und um es quasi als letztes nochmal zu der Queerbar zurückzuführen, oder zumindest zur Queerness. Erstmal natürlich nochmal die Queerbar erwähnen, dass das Crowdfunding noch läuft eine Zeit lang, dass wir das sehr gut finden und uns, zumindest ich mich krass drauf freue, das dann auch zu bekommen und so. Ganz toll auch zum Crowdfunding, man kann Community-Copies spenden, das heißt, ihr könnt auch für Leute mit weniger Möglichkeiten auch gerne was in den Pod tun, das ist immer sehr großartig. Aber zum Queer Storytelling werde ich noch ein Video beigeben, wo jemand über The Birdcage gesprochen hat, ein sehr spannenden und die Geschichte des Stücks La Cage aux Folies und eben wie dann der englische Film The Birdcage, ein queeres Paar, tolle Komödie mit zwei tollen Schauspielenden. Guckt doch A League of Their Own, großartig über ein Frauen-Baseball-Team, das auch sehr queer ist und eine Queerbar hat. Yes. Also das alles auch, dabei.
Stimmt, die Bar ist wirklich cool.
Und tolle Schauspielende. Gott, großartig. Cool. Wundervoll.
Ja. Je länger man drüber nachdenkt, desto mehr Bars fallen einem auch ein.
Ich habe hier auch noch.
Ganz schlimm. Aber da können wir auch gleich noch weitermachen, wenn wir den Podcast offiziell beendet haben und die Leute nochmal dran zu erinnern, dass es total cool ist, wenn man live dabei sein kann.
Genau. Sandra, du hattest du noch was, was du unbedingt erwähnen haben wolltest?
Nicht, was ich unbedingt, doch eine Sache noch. Den Link kann ich dann auch, den muss ich nochmal nachrecherchieren, reinwerfen. Meine Inspiration zu Viva la Queerbar war eine linke Kneipe in Marburg, die inzwischen leider einem Immobilienskandal zum Opfer gefallen ist. Und dazu einen Bericht, das war das Havanna 8. Und da gab es erst wöchentlich, dann monatlich, dann auch 14-tägig zwischendurch einen Frauen-Lesben-Kneipenabend. Und da habe ich meine Queerbar-Erfahrungen die ersten gemacht.
Ach, cool.
Und das suche ich nochmal raus und den Link zu einem Bericht darüber, was aus dem Havanna 8 geworden ist. Nicht zu meiner Geschichte da, aber eben zu diesem Immobilienskandal. Die werde ich mal reinwerfen.
Ah, okay. Cool.
Wo du jetzt Havanna 8 sagst, ich liebe es, in Bochum gibt es das Bar- und
das Bermuda-Dreieck.
Das Bermuda-Dreieck. Ja. Also solche Namen auch einfach nur, wollte ich nur reinwerfen. Das ist auch immer sehr cool für so Viertel, die halt einen bestimmten Grund haben, in Anführungsstrichen. Mhm. Großartig. Klaut all diese Dinge. Macht euer eigenes Bergbruder-Dreieck.
Unbedingt.
Mit queeren Bars nur.
Genau.
So geht
und
das.
Wenn ihr jetzt denkt, wow, ich möchte unbedingt eine eigene Queerbar gründen, dann, wie gesagt, auf Kickstarter ist das Projekt, der Link steht in den Shownotes drin. Für alle Leute, die im Chat jetzt da sind, sie sehen es auch nochmal im Chat. Ansonsten bedanken wir uns ganz herzlich bei allen Leuten, die jetzt im Chat dabei sind und noch bleiben werden natürlich für unsere Community-Raubzüge, aber auch für alle Leute, die zuhören im Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für eure Unterstützung. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, wenn ihr unser Projekt unterstützen möchtet mit Vorteil, dann tut ihr das über Steady oder Patreon. Auch der Link ist in der Beschreibung zu finden. Wir freuen uns über eure Unterstützung, denn bald beginnt schon unsere erste Actual Play-Kampagne, die ihr auch hier als Podcast dann hören könnt. Denn wir vergessen nicht, dass manche Leute auch lieber Sachen nur hören wollen und froh sind, wenn sie nicht auch noch einen Bildschirm mehr anschauen müssten.
Und vielen, vielen Dank, dass du dich dazu hast hinreißen lassen, mit uns zu klauen heute, Sandra. Es war wunderschön.
Ganz herzlichen Dank.
GästInnen sind immer eine große, große Bereicherung. So sehr wir einander lieben und so. Wir kennen uns ja schon.
Es ist das eine. Und um unsere Quote zu erfüllen, möchte ich auch noch mal kurz die Bar in Final Fantasy VII erwähnen. Aber das war
danke,
einfach nur,
Gold Saucer?
Nee, einfach nur die Bar in der Tiefe arbeitet. Der Gold Saucer an sich auch cool. Aber das wird dann wahrscheinlich, wenn wir uns, wenn wir ein anderes Thema haben. Party Locations. Ja. Ja, aber ganz lieben Dank an dich, Sandra.
Ja, ich habe mich bei euch in der Diebesgildenkneipe auch sehr, sehr wohl gefühlt.
Oh,
und
das freut uns.
Komm gerne nochmal vorbei, wenn ihr mich nochmal haben wollt.
Sehr gerne.
Jedes Mal wieder. Irgendwann.
You know what I mean.
Gut, alles klar. Vielen lieben Dank. Und dann bleibt uns nichts anderes übrig, als zu sagen, lasst euch nicht erwischen und
die Beute wird geteilt.
Freude, Tide, gern, 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 g